Ja, guten Morgen miteinander. Ich bin erinnert worden, dass ja Gott unser Vater der Versorger ist. Und zwar habe ich heute Morgen ein E-Mail bekommen, auf der privaten Schiene. Geschäftliche tue ich am Sonntagmorgen nicht auf. Aber die private. Und siehe da, mein Vater schreibt mir ein E-Mail. Der ist 84, wird er jetzt nächsten Monat. Und hat mir gestern Morgen um 8:30 angerufen. Phil, ich habe ein Problem. Und zwar haben sie Zimmer umgestellt im Altersheim. Und er schläft jetzt also allein. Und das war ein riesiger Schritt gewesen. Ich habe ihn ermutigt zu dem, dass er besser schlafen kann. Aber jetzt hat er gesagt, jetzt kann er einfach vom 8. bis 12. schlafen und dann nicht mehr. Jetzt schon 4 Tage. Und dann haben wir gesagt, meine Frau hat mich ermutigt, bett gerade für ihn. Und dann haben wir gebetet. Und heute Morgen hat Gott schon Wunder da. Und ich werde das einfach euch zusprechen und so den Himmel auftun heute Morgen über dein Leben. Gott hat schon Wunder da. Schreibt er, lieber Phil, ich habe wunderbar geschlafen. Vielen Dank und er geht mit dem Flyer jetzt in Gottesdienst. Und ich werde einfach meinen Vater ehren. Er ist einfach so ein einfacher Mann vom Herrn und hat mega viel bewirkt. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wenn ich das so sage, so darüber nachgedacht habe, wir hatten ja Vatertag gehabt. Die Mütter feiern wir, aber die Väter irgendwie nicht. Was ich noch schade finde, also am 1. Juni Gottesdienst ist ja Vatertag und ganz kurz alle Väter hier, steht doch auf, das ist euer Applaus. Merci vielmals. Merci. Wir beten. Und ich werde einfach alle Väter hier so segnen. Und dir danke, Jesus, für den Segen, wo mein Vater mir war. Aber ich werde jeden Mann hier, unabhängig davon, ob er Kinder hat oder nicht, segnen. Und ich werde jede Person in diesem Raum segnen, dass du uns jetzt hilfst, zu verstehen, was du meinst, sogar mit dem Geld. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Also das ist der zweite Teil von dieser kurzen Serie Macht, Money und Messias. Die erste Predigt könnt ihr hören im Internet. Denn dort ist es um Gibt's gegangen, um Dankbarkeit und um Grosszügigkeit. Und heute fahre ich weiter und ich werde mit dieser Geschichte anfangen, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen. Ich erzähle sehr gerne Geschichten. Wenn ihr es detailliert wollt wissen, könnt ihr es aufschlagen. 1. Mose, Könige 17. Das ist die Geschichte mit dem Elia und mit der Witwe. Und zwar war dann eine Hungersnot in Israel, ausgelöst vom Elia selber. Der Prophet ist zum König Ahab und hat ihm gesagt, es wird nicht regnen, bis ich es wieder sage. Und es ist so eingetroffen. Und wenn es nicht regnet, oder wissen wir dann nächste Woche, was passiert. Das grüne Grün vom Gras wird langsam gelb und noch grauer. Und es war trocknig. Und zuerst war der Elias am Bach, der ist dann auch vertrocknet. Die Raben, die Krähen haben so der Food-Kurier gespielt mit der Liver-Service von Sandwich. Und dann hat es kein Wasser mehr gehabt. Und dann sagt ihm der Herr, Elia, gang nach Zarpat. Das ist also eine Ortschaft am Mittelmeer, etwa 40 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Und dort ist eine Frau, die dich versorgen wird. Dann geht er also und macht sich auf den Weg und trifft die Frau am Brunnen. Und der Elia sagt ihr, wenn du schon unterwegs bist zum Brunnen, hol mir Wasser und back mir zuerst ein Brot. Jetzt will ich ja nicht wissen, was in den Gedanken von dieser Frau so passiert ist. Sie ist zwar schon vorbereitet worden, dass der Mann von Gott kommt, aber vielleicht hat sie sich die ganze Szene schon etwas anders vorgestellt. Also ihr müsst euch vorstellen, Hungersnot, auch dort, Und sie sagt ihm, so wahr der Herr lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, auf das wir essen und dann sterben. Also die letzte Mahlzeit, das letzte Hämpfchen Mehl, wo sie Fladenbrot machen konnten. Und der Elia sagt, bach's und gib zuerst mehr von dem. Ich weiß nicht, wie euch das so entgegenkommt. Aber hier geht es wirklich um Prioritäten. Und wenn wir über Geld reden, dann ist mir heute Morgen einfach eine Botschaft wichtig. Der Vater ist dein Versorger. Und gib ihm zuerst etwas. Zuerst. Auch gerade was das Geld anbelangt. Nicht, dass er am Ende vom Geld irgendwann noch in den Sinn kommt, aha, Gott und das Reich von Gott wäre ja auch noch da gewesen. Und jetzt ist halt kein Geld mehr da. Gib ihm zuerst etwas. Ich weiss, es ist nicht einfach, ist nicht einfach das Prinzip. Und vielleicht ist es euch auch so passiert, wie uns manchmal daheim, da listen wir so auf, was alles noch gezahlt sein sollte. Und wir kommen auf eine rechte Summe Geld. Und einmal ist passiert, dass ich einfach nebendran habe geschrieben, He will provide. Oder unten hat er die Summe von den anstehenden Zahlungen, Rechnungen. Und dann habe ich nebendran geschrieben, He will provide. Das hilft mir, so ein bisschen den Blickwinkel weg von dieser Zahlungslast zu lenken, her zu dem, der versorgt, nämlich Gott. Also an vielen Orten haben sie religiöse Sprüche auf das Geld da. Wir kennen ja das. Die One-Dollar-Note, oder? Habt ihr auch schon in der Hand gehabt? Hier oben. In God we trust. Also die das gedruckt haben oder veranlasst haben zu drucken, haben gewusst, auf das Geld kannst du eigentlich nicht bauen, sondern auf den, der versorgt. Und so werden religiöse Sprüche auch auf das Geld da. In der Schweiz haben wir auch einen, wer weiß welchen? Beim Fünflieber, was steht auf dem Fünflieber? Hier habe ich es gehört, Betty, also unser Fünflieber, dort steht etwas, Silly hat das verdient, respektive zuerst gewusst, hier am Rand, oder? Jetzt ringsherum, Dominus Providebit. Und das hat noch eine Geschichte, ich habe ein bisschen nachgeschlagen. Wenn ich schon etwas erwähne, möchte ich da ein bisschen den Kontext wissen. Steht in Genesis 22, der Herr wird versorgen. Auf Latinisch, Dominus Providebit. Der Grund, dass sie das angebracht haben, am Rand vom Fünflieber, ist, dass es nicht so schnell abgenutzt wird. Also die Kante. Es ist dann so ein Schutz, weil es hervorsteht. Und jetzt müsst ihr hören. Freidenkerische Kreise, also ich klammere Atheisten, Klammern geschlossen, ist das auf einmal so ein Dorn im Auge gewesen und haben das weg haben. Und ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber auf dem Fünflieber, den ich vorhin gegeben habe, steht es also noch. Versteht ihr? Hey, das ist ein Zeugnis, das ist ein Bekenntnis. Wir haben zwar Geld anvertraut bekommen, Teil mehr und Teil weniger, aber der wirklich versorgt und auf den, den du bauen kannst und auf den, den du vertraust, in God we trust, das ist etwas ganz anderes. Also, wir können knapp in Kasse sein, die Witwe von Zarpat hat das gemerkt und hierin hat es heute Morgen wahrscheinlich auch Leute, die knapp in Kasse sind. Und das ist, ich möchte einfach die Scham die Scham von dem einfach wegnehmen. Das ist normal. Gott hat uns gesehen, wir sollen haushalten und manchmal geht es einfach gerade auf und manchmal muss man ein bisschen warten, bis es aufgeht. Finanzielle Hungersnot, knappe Kasse, trifft das bei dir zu, müsst hängen nicht aufhaben. Aber ich werde einfach hier drinnen beten. Ein kurzer Momentum. Und ich möchte vor allem den Vers vom Elia reinreden. Dort steht nämlich, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Nimm das für dich, das trifft auch für dich zu. Und ich spreche aus, Durchbruch, auch finanzieller Art, über dem EGW Bio. Nicht, dass wir das alles über alles leben, sondern dass wir merken, du bist wirklich ein Versorger und du meinst es gut mit uns und gönnst uns an Sachen und schenkst uns eben die Weisheit, die wir brauchen, um mit dem Geld, das wir anvertraut haben, überkommen zu haushalten. Im Namen von Jesus Christus. Also schauen wir den Zehnten an. Es kommen jetzt vier Punkte aus dem Papier, das der Bezirksrat erarbeitet hat. Stichwort Zehnten. Der Zehnte im Alten Testament gehört Gott. So wie es hier steht, der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Und darum hat der Elia der Witwe können sagen, gib mir zuerst. Weil die sogenannte Erstlingsfrucht, also wirklich physisch, konkret, die ersten Traubenbrief waren, der erste Apfel, die ersten Figen, nicht die vom Monat über uns, sondern die ersten, hat man abgelesen und hat sie dann den Leviten gebracht. Wie ihr wisst, oder vielleicht wisst, sind die Leviten ja der Stamm von Levi, wo kein Land zuteilt bekommen, was sie das Land Israel eingenommen haben, sondern sie waren bestimmt, die Leviten, zum Tempeldienst freigesetzt und die anderen 11 Stämme haben ihnen dann das gebracht, was sie brauchten zum Leben. So ist der Zehnt abgegeben, eine Weisheit aus dem Alten Testament. Und jetzt sagen wir viele, ja viele, das gilt ja im Neuen Bund jetzt nicht mehr, oder? Und ich werde es mal so sagen. Eine Weisheit vom Alten Testament, egal welche, es gibt ja noch ein ganzes Weisheitsbuch, wir sollen den Nächsten lieben und so weiter. Also die Fülle und die Weisheit vom Alten Testament, die nehmen wir ja gern. Und ich glaube, Gott hat uns wie eine Faustregel gegeben. Du müsst wissen, bei uns daheim macht das so schnelle Detailarbeit von der Finanzen. Ich bin mehr so das ausführende Organ. Wenn ich alles würde planen und ausgeben, ich glaube, wir wären schon lange verlumpet. Aber das Schnelle schaut aber, dass im richtigen, manchmal kommt es ja auf das Timing an, oder? Dass im richtigen Moment das Richtige ausgegeben wird, respektive da wieder reinkommt. Also, ich glaube, dass die Weisheit von 10% uns auch heute noch so wichtig sein soll. Nicht als Gesetz, so wie überhaupt das Gesetzliche vom Alten Testament in Christus erfüllt sein, aber als Weisheit, als Faustregel. Nimm das mit für dein Leben. Und was wir lernen von Witwen und von Elia, von dieser Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe, ist, gib es zuerst. Plan es zuerst ein. Und wir haben das so gelöst im Haus Wasem, dass es ja so Einzahlungsscheine gibt und Daueraufträge. Weil wir ja oft an akuter Amnesie leiden als menschliches Wesen und vergessen, da wäre ja noch die Mission und die Kirche, haben wir einen Dauerauftrag aufgegeben und die erledigen das für uns automatisch. Also, wir wissen es, die zahlen einen grossen Teil von meinem Lohn und in dem Moment, wo das Vorlaufen das ausgelöst wird, in dem Moment geht ein gewisser Teil, ich sage nicht der Zehnte, ein gewisser Teil geht wieder zurück in die Bezirkskasse. Und so funktioniert das bei uns. Und ihr wisst, ich habe vor 14 Tagen ein bisschen angetönt, dass wir im Bezirksrat wirklich fest darüber nachgedacht haben, wie dass wir so einen Turnaround schaffen. Und unser Ehrenwert Marcel Gehry, der Präsident vom EGW Biel, ist also ins Gadi oder in so einer TU zu den Jungen reden. Und er hat gesagt, wie ich vorhin, wir sind von Spendenabhängig, es gibt Einzahlungsscheine. Seid doch im Treuen, Seid doch im Kleinen treu. Also wie jemand alle Monate ein Fünfer lieber als Dauerauftrag macht. Sind vielleicht die Spesen höher als... Dann kommt Ende Monat, Ende Jahr, mehr zusammen als jemand, der mal in einem Gottesdienst eine 50er Note gibt. Ich glaube, das ist uns allen klar. Eine kleine Gruppe von diesem Abend hat heute ausgerechnet auf dem Handy, es sind 10 junge Männer, die noch keine grosse Löhne haben, haben eine Zahl eingetippt, eine vierstellige Zahl, okay, im unteren Bereich der vierstelligen Zahlen. Und hat der Marcel gesagt, hey, unsere Gruppe lädt nächstes Jahr das zusammen für das eigene Bio. Ist das nicht toll? Also, wir lieben die rosa-roten Zettel. Und falls ihr noch keine installiert habt für das eigene Bio, macht es. Seid im Kleinen treu. Und ja, was ist denn mit dieser Kollekte, die wir hier zusammen sammeln? Wieso machen wir das überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Meine Antwort darauf ist folgende. Das ist wie im Restaurant. Da gibt es ja manchmal schon ein Trinkgeld. Das ist so ein bisschen ein Zeichen. Aber die wirklich harten Sachen, die laufen am ganz anderen Kanal durch. Also so viel transparent wollen wir da sein. Und es ist ganz eine gute Gelegenheit, spontan Gott zu danken. Für eine gute Woche, für eine Lohnerhöhung, für ein Gelingen irgendwo, was mit Geld zu tun hat. Weil wir können glauben, Gebet, Geistesgaben und Geld nicht trennen, das gehört alles zusammen. Also, so viel zum Zehnten. Dann der Mammon. Hier kommt jetzt wieder die Macht rein. Messias, Money und Macht. Der Mammon bezeichnet Jesus den Geist, der sich hinter dem Geld respektive hinter einer Haltung dem Geld gegenüber verbirgt. Ein selbstzentrierter und gottloser geführter Umgang mit Geld und Gütern. Mammon, das Wort, der Begriff, ist aramäisch und bezeichnet eine Gottheit. Eine Gottheit. Das Wort hat semitische Wurzeln und kann zweifach bedeuten, kann ein zweifaches bedeuten, einerseits Sicherheit im Materiellen, also wo Menschen Sicherheit suchen oder wo Menschen Geborgenheit suchen in Gott. Wenn es ums Geld geht, ist eigentlich die Vertrauensfrage das Oberste. Wir vertrauen, dass wenn du Levi Jeans kaufst, dass es nicht solche, dass das wirklich eine gute Qualität ist, weil das Label draufsteht. Wir vertrauen einer bayerischen Motorwagenfabrik, dass das Produkt, das ich kaufe, mit 4 Rädern, dass das eine gewisse Qualität hat. Wir vertrauen dem. Und mit unserem Geld vertrauen wir gewisse Sachen an. Aber Jesus sagt, du kannst nicht zwei Götter oder Gottheiten dienen. Er sagt nicht, die sollten nicht. Die sollen nur Gott dienen. Er sagt, die können nicht. Das ist ein Unterschied. Man wird immer am einen untreu werden oder am einen treu. Am einen ja, loyal gegenüber sein und am anderen nicht. Also der Vers heißt so, niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder er wird einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen und darum braucht es eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist nicht so ein bisschen abstrakt, Mammon oder Gott, sondern wem vertraust du? Wo suchst du letztlich deine Sicherheit? Und so wird unser Geben zu einem Ausdruck von Vertrauen. Wem das wir vertrauen? Und ist so das Gegengift zu einem liberalen Materialismus, wo wir in der westlichen Welt drin leben. Das mit dem Trinkgeld, das könnt ihr ganz praktisch machen. Weil du weißt, dass Gott euer Versorger ist und reichlich gibt und genug gibt, gib höhere oder saftige Trinkgeld, die ein bisschen einschenken. Und du veränderst die Atmosphäre von einem ganzen Restaurant, weil das Servierpersonal Freude hat an diesem Tipp. Die Entscheidung, dass Gott unser Versorger, also der Messias, unser Versorger soll sein oder die Versorger, führt dann auch zu Schönheit. Im Sinne von, wir wissen, wie viel Hässliches, Neidisches und Unschönes auch mit Geld passieren kann. Wenn es um Erbschaften geht oder wenn es um Vertragsbrüche geht, kommt wirklich die Hässlichkeit von diesem Geld zum Vorschein. Und wir sagen, nein, es soll Schönheit passieren. Und das ist mein Wunsch und meine Überzeugung, dass auch die Herrlichkeit von Gott gerade über euch und meinem Geld soll erstrahlen. Dass wir gute Investitionen machen. Dass wir überlegen und die Weisheit bekommen, wie mit unserem Geld umgehen in ganz konkreten Situationen. Vielleicht hast du gedacht, ja, die Christen sind ja eher so bescheidene Menschen und bei einem bescheidenen Lebensstil ist einfach Sparsamkeit wichtig. Aber schau mal zu Nelly und mich an. Zugegeben, wir haben nicht einen Managerlohn, aber uns geht es nicht so schlecht. Schau mal, wie hübsch sie ist, welche Kleider sie anhat oder ich anhat. Oder im Prinzip sollte der Pastor so den Durchschnittslohn von der Gemeinde haben. Genau in der Mitte. Weil jeder, oder? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn 10 Personen würden den 10. voll geben, dann könnten sie eine Person finanzieren, den Lebensunterhalt, der genau den Durchschnitt hat von diesen 10 Personen. Einverstanden? So funktioniert es sich von Gott ein bisschen. Schönheit. Ein schön dekorierter Raum. Merci, Betty. Schöne Kleider. Äußeres. Wir wissen, dass das nicht das Wichtigste ist im Leben. Aber ich möchte uns einfach von dieser gedanklichen Schiene wegbringen, dass wenn ich etwas einspare, dass ich es dann auch nicht ausgeben muss. Stichwort Lippenstift oder Make-up oder Stichwort eben Kleider. Wenn ich ein bisschen billige Kleider kaufe, muss ich auch das Geld auch nicht haben, um es auszugeben und dann muss Gott mich gar nicht so hoch versorgen. Versteht ihr? Und ich glaube nicht, dass das vom Herrn ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns berufen hat zu einem armen und bescheidenen Leben. In gewissen Bereichen soll man sogar fasten manchmal oder zurückhaltend sein, aber die anderen wieder voll investieren. Ich erinnere einfach an die Stiftshütte und an den Tempel von Jerusalem. Also bessere Argumente sind mir nicht in den Sinn gekommen. In der Wüste, in diesen 40 Jahren, haben sie das Volk Israel die Stiftshütte aufbauen und aufrechterhalten. Mit Dachspfähle. Wo haben die Dachspfähle her? Mit Stickereien, mit purpurfarbenen Linien, mit verschiedenen Techinenstoffen. Das haben sie nämlich vom Gold von Ägypten, wo dann noch ist übrig geblieben nach dem goldigen Kalb-Event. Haben sie immer noch Gold gehabt? Haben die das entweder bei Beduinen, also das ist jetzt meine Theorie, entweder bei Beduinen abgekauft oder selber hergestellt? Also sie, mit euch manchmal, nur das Volk Israel hat nur für das Essen und das Trinken gelebt und für die Aufrechterhaltung dieser Stiftshütte, das ist für nichts. Das war ihnen so wert gewesen. Und der Tempel von Salomo, das Gold und der Reichtum. Natürlich soll man nicht Paläste aufbauen. Und das ist manchmal so die Kritik bei den Dömen vom Katholizismus oder von der Orthodoxen. Aber schaut mal die Tempel der Freikirche an. Also die hängen dann manchmal schon nicht viel hinterher nachher. Die haben einfach das Geld ein bisschen anders investiert. In Technik, in Soundanlagen und so weiter und so fort. Meine Meinung und auch vom BR ist, es darf etwas kosten, weil es eben auch wert ist. Wenn wir nicht Gott das Schöne geben und das Erste, hey, in was investieren wir es denn? Ich glaube, der Prophet Hosea ist es, der sagt, super, Volk Israel, dir, wo die spitzen Bauten, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und der Tempel vom Herrn, der liegt da wie eine Ruine. Damit habe ich nicht gesagt, dass das eine Ruine ist. Ich wollte einfach damit sagen, dass Gott wirklich wichtig ist. Er gönnt uns die schönen Wohnungen. Aber es muss wie eine Balance sein zu dem, was im kultischen Bereich ihm zur Ehre passieren soll. Auch die Mission. Martina und Adrian, die wir heute noch beten werden, auch die Mission soll reichlich haben. Das ist meine Überzeugung. Und einfach als Faustregel, der Bezirksrat hat das Gefühl, von dem Zehnten gehört etwa 80% in die CGW Biel und 20% könnt ihr machen, was ihr wollt, respektive die Mission oder sonst soziale Werke unterstützen. Kommen wir zum Letzten. Ich werde nochmal so ein bisschen auftun. Mitgliedschaftskurs nehmen wir durch, dass im EGW soll der Glaube gelebt werden, Gemeinschaft soll gelebt werden, Geistesgaben, Geld und Gebet. Also die 5G. Von diesen 5G ist Geld einfach eins. Und um ein bisschen Druck wegzunehmen heute Morgen, ich hoffe, ich habe überhaupt keinen gemacht. Im Reich von Gott geht es nicht um Essen und Trinken, oder es besteht nicht um das. Aus Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Oder der zweite Teil vom Vers, wissen wir, da können wir nicht, das ist so ein Umstandsprodukt, das ist auch eine Frucht, aber das können wir nicht machen. Essen und Trinken können wir kaufen und können wir verkaufen mit unserem Geld. Aber wirklich das Wesentliche, wie das Betty gelesen hat, können wir nicht kaufen. Mein Vater hat sich zwar ein Bett kaufen können, ein gutes Pflegebett, hat aber gleich keinen Schlaf gehabt drin. Versteht ihr die Spannung? Das schenkt Gott das Wesentliche. Also, um es salopp und einfach auszudrücken, Gott braucht dein Geld nicht. Nein, er braucht es wirklich nicht. Er wird uns Handhab hineingeben und Weisheit, wie dass wir mit unserem Geld umgehen können. Alles Geld von dieser Welt gehört Gott. Musst mal überlegen, wie viel Geld im Umlauf ist. Und vor 14 Tagen in Freiburg an den Studientag, wo der andere Noé und Miram waren und noch mehr von Bio, ist um das Good Life gegangen, um das gute Leben, um das prosperierende, aufblühende Leben, um gelingendes Leben. Und das ist nicht einfach mit Geld käuflich. Es geht darum, dass wir uns von Gott Weisheit erbitten. Aber dass wir eben wieder zurückkommen zu dem Versorger Gott, zu dem Daddy, zu dem Vater, den ich am Anfang gebetet habe. Er, der Vater im Himmel, ist die Versorger. Und will, gäng wie mehr, die Versorger sein. Und so werden Kollekte und Gästen, die wir geben, so wird der Zehnt, so werden die Erstlingsfrüchte zu Investitionen. Zu Investitionen. Und es geht nicht primär um die Summe, wir wissen es. Jesus hat gesagt, die Witwe beim Tempel, die hat alles gegeben, was sie hatte. Die hat viel mehr gegeben als so eine Geste von den Pharisäern. Die hat alles gegeben, was sie hat. Auch wenn es wenig war. Es geht nicht um die Menge oder um die Summe, die wir geben, sondern das Herz dahinter. Und es geht auch um den Nebeneffekt, den unser Geben hat. Indem dass du das nämlich erzählst, anderen am Tisch oder beim Apero. Bei jedem dritten Gespräch geht es sowieso ums Geld, oder? Dann merken die Leute, aha, das ist jetzt ein Mensch, der anders mit dem Geld umgeht als ich. Das wäre ein Nebeneffekt. Wir prägen eine Kultur. Ein Nebeneffekt ist auch, dass in einem Bezirksrat weniger runzeln werden, ins Gesicht geschrieben sein und weniger graue Haare werden entstehen. Ein Nebeneffekt ist, dass dein Herz heil wird, nämlich geheilt wird von dem Gitz und von dem Neid und von dem Geist von dieser Welt, wo Mammon kann genannt werden, wo es nur noch ums Raffen und ums Mehr haben geht. Ein Nebeneffekt ist auch, und mit diesem Gedanken möchte ich hören, Jesus sagt in einem Gleichnis, aber wir sollen treu sein im Kleinen. Treu sein im Kleinen. Im Kleinen heisst, das ist dort, wo dich niemand sieht. Treu sein im Kleinen ist auch langfristig, also über eine längere Zeit. Wie ich gesagt habe, steht der Tropfen Hüldenstein, also kleine Beträge, über 15 Jahre, gibt viel mehr als punktuell grosse Beträge. Jesus sagt, wer im Treuen klein ist, dem wird mehr anvertraut werden. Und er bringt es noch auf den Punkt, wenn ihr nicht im Kleinen treu seid, wie will Gott euch das wirkliche Gut anvertrauen? Und das wirkliche Gut in meinem Sinn wäre jetzt Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, wäre Erweckung, wäre Freude im Umgang, nicht nur mit Geld, sondern miteinander, mit der Welt, Frieden und voll Heiliger Geist. Hey, Jesus knüpft das auch ein bisschen an unserem Umgang mit dem Geld an. Wer im Kleinen treu ist, dem wird viel anvertraut werden. Und das wünschen wir uns ja alle, dass uns viel anvertraut wird. Bist treu im Kleinen. Oder um nochmal eine Metapher vom Golfsport zu brauchen. Wenn ich will, dass der Ball nicht nur 50 Meter trollt, sondern 150 Meter fliegt, dann muss ich im Kleinen treu sein. Nämlich, wie habe ich den Schlägel? In was für einem Winkel habe ich ihn? Wie ist mein Schwung? Und nicht einfach Kraft investieren und zwei, drei Mal auf 10 Schläge schaffst du es vielleicht auf 100 Meter. Sondern es geht um Kontinuität und um Treue im Kleinen und im Schwung. Nimm das mit in die Finanzen. Merkt ihr? Treue im Kleinen. Er will dir das Geld nicht aus dem Sack schreissen, unser guter Gott. Er sagt, wenn du treu im Kleinen bist, werde ich dir dort anvertrauen. Und ihr wisst, liebe Gemeinde, dass meine Frau und ich das persönlich nehmen. Und wir haben das Gefühl und wir glauben, dass Gott uns 5 Städte anvertraut hat. Und wir beten dafür, dass das die Gerechtigkeit und der Frieden und die Freude in unserem Land konkret in diesen 5 Städten zunimmt. Und so wird unser Leben und unser Umgang mit Geld zu einem Trainingslager, auch was das Reich Gottes anbelangt. Amen. Also, die können und mögen, steht doch auf, ich bete noch und dann ist das zweite Stück soweit. Ja, Jesus, wir erschrecken auch ein bisschen, dass du so konkret bist. Und dass du sagst, wir können nicht zwei Herren dienen, wir werden immer wieder eine Entscheidung treffen müssen. Wer ist unser Versorger? Wo suchen wir unsere Sicherheit? Und so lassen wir uns eine Gemeinde sein, die auch die Weisheit von diesem Zehnten entdeckt, wo klar ein Statement zu dem Jesus, zu dem Jahwe von Israel, zu dem Vater im Himmel macht, entgegen Mammon, und wo auch die Schönheit, die du uns anvertraut hast, sieht und investiert und wirkt auf, denn die Nacht wird kommen, da wir nicht mehr dienen können. Amen. Wir haben Platz.